Bevor ich anfange, möchte ich einen wunderbaren Bibelvers noch vorausschicken, eine schöne Verheißung, an der wir uns festhalten können. Das ist Jesaja 3, Vers 10. Sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird, denn die Frucht ihrer Taten werden sie genießen. Also die Gerechten, die sind wir, weil Jesus seine Gerechtigkeit auf uns übertragen hat. Und da kannst du sehen, der Herr sagt, dem Gerechten wird oder soll es gut gehen und er soll die Frucht seiner Taten genießen. In Vers 11 sieht es anders aus, von den Gottlosen, dem wird schlecht gehen, denn das Tun seiner Hände wird ihm vergolten. Also wir, die Gerechten, die wir natürlich auch Gerechtigkeit tun, nicht, dass jemand meint, ha, jetzt bin ich gerecht und jetzt kann ich gerade alles Mögliche tun, das wäre dann eine falsch verstandene Gnade. Aber grundsätzlich kannst du von dem ausgehen, dass der Herr will, dass es den Gerechten gut gehen soll. Ja, wir glauben Gottes Wort, oder? Dann müssen wir auch glauben, dass Gott unsere Gebete erhört, weil es hat er ja schließlich gesagt. Unsere Gebete, und da gehören auch deine Gebete dazu. Nicht nur meine oder von sonst irgendein Prediger oder Geistesbegabten, sondern die Gebete des Glaubens, die Gebete der Gerechten, die Gebete der Kinder, sagt die Bibel, sagt Jesus, finden Erhörung. Und da müssen wir ansetzen, wenn wir glauben, dass das Wort die Wahrheit ist. Und es gibt viele, die beten, sie hoffen, dass sie erhört werden, sind sich aber irgendwo nicht sicher. Sie hoffen lieber auf die Gebete von anderen. Geschwister lassen sie für sich beten, Pastoren sollen für sie beten, der Starprediger am besten, wenn man zu denen hinkommt. Oder sie rufen lieber bei Hinz und Kunz an und bitten um Gebet. Oder eben fahren zu allen möglichen christlichen Events, um vielleicht irgendwo irgendwas bekommen zu können. Aber die Wahrheit ist, derjenige, der ihnen das Gebet erhört, der ihnen gibt, was sie brauchen, ist bereits bei ihnen oder in ihnen, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und das ist ein falscher Gedankengang. Ja, der Herr ist nicht irgendwo anders, sondern er ist in uns. Christus in uns ist die Aussage der Bibel. Und deshalb beten sie selber irgendwo nur halbherzig und zweifelnd, weil sie nicht darauf vertrauen, dass der Herr ihr Gebet hört oder erhört. Aber das ist nicht das, wie der Herr sich das vorstellt, wie die Christen beten oder glauben sollen. Es ist eigentlich eine unbiblische Sache. Sicher ist auch sehr biblisch, dass wir füreinander beten. Das soll man nicht vernachlässigen. Das ist gut und es ist wichtig. Das lehrt auch die Bibel. Aber die Einstellung, wie manche haben, ach, ich lasse einfach die anderen für mich beten, die sollen sich da den Ast abbeten und ich bekomme dann den Segen und ich brauche nichts tun. Dieses Spiel spielt der Herr auf Dauer nicht mit. Das funktioniert vielleicht bei jemandem, der noch ganz klein und jung im Glauben ist, einem Babychristen. Aber jedes Baby soll mal erwachsen werden und selbstständig werden. Und so sollen auch Christen erwachsen und selbstständig werden im Glauben, im Beten und ihrem Lebensstil. Andersrum funktioniert es eher mit dem für sich beten lassen. Wenn ein Christ vorher erst selber einmal eine Zeit lang intensiv für sein Anliegen betet und den Herrn sucht und wenn er dann nicht weiterkommt und es einfach nicht der Durchbruch kommt, dass er dann um Gebetsunterstützung bittet und beten lässt, das ist vollkommen legitim, das ist auch ganz richtig. Ja, weil einer schlägt 1.000 und zwei schlagen 10.000, steht immer in der Bibel. Aber nicht so diese billige Art und Weise, lass ich einfach beten und dann passt es schon. Gott will, dass jeder selber auch zu ihm kommt. Er möchte ja mit seinen Kindern Gemeinschaft im Gebet haben. Und deshalb lehre ich auch immer wieder über Gebet. Weil es ist auch mein Trachten, dass jeder lernt, wie man betet, wie man erhörlich betet und Gebetserhörungen bekommt. Es ist vielleicht nicht der einfachste Weg, aber es ist der wirkungsvollste, habe ich in meinem Leben festgestellt. Und die Bibel sagt uns zum Beispiel im Jakobus 5, 16, der B-Teil des Verses, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und wir wissen doch, wir sind durch Glauben gerecht geworden, so sind wir damit gemeint. Wir sind diese Gerechten, deren Gebet viel vermag. Und wenn du das auf dich münzt, dann kannst du sagen, viel vermag mein Gebet. Da habe ich gesagt, dein Gebet in seiner Wirkung. Dein Gebet ist nicht, du betest an die Wand hin und weiter kommt es nicht, oder? Oder bis zur Zimmerdecke. Na, da gab es einmal ein Buch sogar, nur bis zur Zimmerdecke. Also so ungefähr, man kommt nicht durch zu Gott. Deshalb muss man lernen, wie man betet, um durchkommen zu können und Gebetserhörungen zu bekommen. Ja, der Herr erhört genau dein und mein und unser Gebet, wenn wir im Glauben beten auf der Grundlage seiner Worte. Und noch ein Tipp, wenn du gebetet hast, vergiss nicht gleich, wie oder was du gebetet hast, sondern halte es fest im Glauben, weil sonst fängst du morgen mit demselben Ding wieder an. Also halte das fest im Glauben, du kannst weiterhin danken oder auch wenn nichts dabei rausgekommen ist, den Herrn wieder in der Sache suchen, bis du eine Antwort bekommen hast. Das ist ganz richtig und gut. Aber ich habe früher immer erlebt, da sind große Gebetstreffen gemacht worden und alle haben gebetet und gebetet und ja, dann ist man auseinandergegangen, dann ist es einfach alles so stehen lassen. Ob dann was dabei rausgekommen ist oder nicht, wurde nicht nachgeprüft. Und das ist eigentlich blöd, oder? Wir müssen ja schauen, ist jetzt das Gebet, hat das Frucht gebracht, hat sich da was getan, dass man dann auch dementsprechend im Gebet dranbleibt, weil wir wollen ja schließlich die Ergebnisse haben. Also, wenn Christen anfangen zu beten, dann fängt der Herr an, etwas zu tun. Vielleicht bewegt er einem anderen, dir dann zur Unterstützung, zur Hilfe zu kommen. Oder wenn du um Gebetsunterstützung bittest, dann, weil du selber nicht so weit gekommen bist, was ja völlig okay ist. Da gibt es ja hier dieses Beispiel bei Paulus. Ja, der Paulus wurde ja, als er unterwegs war, die Christen zu verfolgen, aber als er noch Saulus ist, von Jesus, von seinem hohen Ross geschmissen sozusagen und geblendet. Dieses helle Licht von Jesus und er konnte nicht mehr sehen. Und der Paulus hat dann gebetet. Wahrscheinlich war er in Panik geraten natürlich. Konnte nichts mehr sehen. Der Herr ist ihm begegnet, den er verfolgt hat und so weiter. Ihr könnt ja die Geschichte in der Apostelgeschichte 9 einmal nachlesen. Und dann hat der Herr einen Jünger namens Hananias, einen Engel gesandt und er sagte zu ihm, er soll da und da hingehen. Und da wird er diesen Saulus treffen und er soll ihm die Hände auflegen und er wird wieder sehen werden. Hananias wollte auch erst nicht, weil er wusste, oh, der Saulus, der will uns ja einfangen und nach Jerusalem ins Kittchen bringen. Aber er war gehorsam und er ging hin und er betete für den Paulus und der Herr hat seine Augen wieder aufgemacht. So rum kann es funktionieren, hätte der Paulus nicht gebetet, und wäre weiterhin zornig auf die Christen gewesen. Ich weiß nicht, ob der Herr dann diesen Hananias hingesandt hätte. Also, drum, wir können Glauben in unsere Gebete setzen. Also fang an, Glauben in dein Gebet hineinzusetzen. Das ist wichtig, weil Gott ist ein Gott des Glaubens und er möchte, dass du Glauben an den Tag legst. Und es geht einfach über diese Schiene, dass du auch das glaubst, dass der Herr dein Gebet hört und er hört, was du ihm bittest. Wenn du auf der Grundlage der Verheißungen des Herrn im Neuen Testament betest. Jetzt denke mal drüber nach. Warum sollte der Herr das Gebet der anderen erhören und deins nicht? Die anderen sind nicht gerechter wie du. Ja, die sind durch dasselbe Blut von Jesus gerecht gemacht worden wie du auch. Kein Ansehen der Person, es ist alles eigentlich dasselbe. Und sie beten ja um dasselbe Anliegen, das du hast. Ja, wenn du irgendein Anliegen hast und dein Gebet wird nicht erhört, meinst du, warum sollte dann das Gebet von einem anderen erhört werden, wenn es nicht Gottes Wille ist vielleicht? Ja? Aber wenn es Gottes Wille ist und das Gebet des anderen wird erhört, dann hätte er genauso deins erhören können, oder? Also ganz einfach, bringe ich jetzt das richtig rüber. Auf jeden Fall, wenn jemand meint, ja, mein Gebet wird nicht erhört, aber denn die anderen beten schon, oder diese Meinung, wenn möglichst viele Leute beten, dann wird es eher erhört, das sind Lügen des Teufels. Ja, da bist du der Lüge des Teufels aufgesessen, weil, sagen wir so, wann sind dann genügend Beter? Müssen es zwei dann sein oder 10 oder 100 oder 1000 Leute, die dafür beten, dass der Herr dein Gebet erhört, deine Sache erfüllt. Wir haben doch gelesen, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Aber viele glauben nicht einmal, dass sie gerecht sind. Sie sehen sich immer noch als Sünder und haben Schuldgefühle und Verdammnis in sich. Und das ist es, das dein Gebetsleben klein macht und deinen Glauben in den Keller drückt und die Erhörungen blockiert. Also du musst sehen, dass du gerechtfertigt bist aus Glauben an Jesus und sein Opfer, sein Blut. Dann bist du in der Position eines Gerechten und aus dieser Position heraus kannst du beten und das Gebet vermag viel. Also wenn du betest oder die anderen, es ist dasselbe Anliegen, es ist auch derselbe Herr, der das Gebet erhört. Du bist dasselbe Gerechte wie auch die anderen. So musst du erkennen, da gibt es keinen Unterschied. Nur eins kann sein, dass der andere vielleicht größeren Glauben hat, in dem Sinn größer, oder vielleicht eher erkannt hat, mehr Offenbarung darüber hat, dass er ein Gerechter ist und dass er einfach zum Papa kommen kann mit dem Anliegen. Das macht schon noch ein bisschen einen Unterschied aus. Oder er steckt ja gerade nicht in Anfechtung vom Feind, tut er sich natürlich viel leichter im Gebet, als wie wenn du gerade unter Druck stehst. Das stimmt natürlich. Und da ist es auch richtig, wenn man wirklich unter Druck gekommen ist, der Feind dagegen arbeitet, dass man von anderen Gebetsunterstützung bekommt. Aber eben nicht die billige und faule Art, ich lasse einfach beten und ich brauche nichts tun. Das wäre das Falsche rum. Dieses Spielchen spielt der Herr nicht mit. Jesus hatte auch über Gebet gelehrt und da sagte er, ich lese mal vor, Matthäus Kapitel 6, Vers 6 bis 8. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das ist jetzt schon mal ein ganz interessanter Vers. Der Vater weiß schon, bevor du überhaupt den Mund aufmachst, was du brauchst. Das ist auch wichtig zu wissen. Du musst ihm nicht haarklein alles erklären, weil er weiß es schon. Okay, du kannst damit deinen Glauben vielleicht ein bisschen besser zum Ausdruck bringen, wenn du ihm die Sache erklärst. Aber Tatsache ist, er weiß, was du brauchst. Er kennt die Situation, er kennt sie wahrscheinlich besser wie du. Aber Jesus lehrt hier, wenn du beten willst, dann geh in deine Kammer. Das heißt, such dir ein ruhiges Plätzchen, wo du ungestört bist. Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Also den siehst du ja nicht mit irdischen Sinnen, nimmst du nicht wahr. Also bete zu deinem Vater, der im Geist ist, im Himmel ist. Und der Vater wird dir vergelten, steht hier schwarz auf weiß. Er wird dir vergelten, er wird dich erhören. Und dann sagt hier, ihr sollt nicht plappern wie die von den Nationen. Ja, es kommt nicht auf das Geplappere, auf das Gerede an. Wenn sie meinen, ja, möglichst viel muss ich beten, muss ich reden, um ihn zu überzeugen, mein Gebet zu erhören. Und möglichst viele Leute muss ich jetzt anrufen, dass sie für mich beten. Das ist nicht genau das, was Jesus gelehrt hat. Jesus hat nur einmal seine Jünger mit ins Boot geholt. Und das war im Garten Gethsemane, als er Blut schwitzte, als er wirklich so unter Druck war, dass er eben aus lauter Panik Blut aus den Poren seiner Haut herausgedrückt bekommen hat. Da hat er sie zur Unterstützung gebeten. Und selbst das hat nicht geklappt, sie sind eingeschlafen. Also es macht nicht das viele Reden aus, es macht nicht das viele Personen aus, sondern es macht aus, dass man die richtige Adresse hat. Ja, den richtigen Schlüssel zum Vater, den Namen Jesus und die Gerechtigkeit, um zu wissen, ich darf ihn bitten, er liebt mich, ich darf kommen und er gibt mir gerne. Das ist die Grundlage für Glaubensgebet. Der Vater wird dir vergelten, er wird antworten, er wird erhören. So hat es Jesus gelehrt und er hat ja bekanntlich uns nicht angelogen. Nicht, dass jemand das anzweifelt, weil wenn du das anzweifelst, dann zweifelst du ja an Jesus und das wäre direkt fatal. Also glaubst du wirklich, dass dein himmlischer Papa dein Gebet erhört? Oder hoffst du es, aber bist du nicht sicher? Kann passieren. Der Zacharias, das ist der Vater von Johannes des Täufers gewesen, dem ging es ähnlich. Und dann hat Gott ihm einen Engel zur Bestätigung gesandt. Man braucht manchmal Bestätigung, um im Glauben gestärkt zu werden, weil manchmal kommt man eben unter Druck. Es ist keine Verdammnis, wenn du mal in Zweifel gerätst und wenn du nicht mehr sicher bist. Es ist, ja, möchte ich fast sagen, normal. Und dieser Zacharias, dem ist der Engel erschienen, Lukas 1,13 steht es, und er hat gesagt, dein Flehen ist erhört, dein Gebet ist erhört, Zacharias. Mach dir nicht Sorgen, ich habe keine Angst, dein Gebet ist bereits erhört, Elisabeth, deine Frau, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Er hat eine Bestätigung bekommen von einem Engel. Ich weiß nicht, ob irgendjemand dabei ist, dem schon mal Engel erschienen ist. Mir nicht. Wäre aber mal ganz heiß, oder? Er hat auf jeden Fall die Bestätigung bekommen, dass sein Flehen, sein Gebet erhört ist. Und es hat sich erfüllt. Ja, erst war es erhört und dann hat es sich erfüllt. So rum ist richtig. Und wir haben vielleicht nicht unbedingt immer einen Engel, der uns ein Wort bringt, aber wir haben eine Bibel, wo das Wort drinsteht. Und so kann uns auch die Bibel, das Wort Gottes, genauso eine Bestätigung sein. Manche meinen, es ist bloß ein Buch mit Buchstaben, das kann man anzweifeln, aber wenn dann ein Engel erscheint oder wenn der Herr selber spricht oder wenn irgendein Prophet spricht oder irgendein Mensch, dann ist es mehr wert, aber das ist eigentlich falsch. Man tut sich bloß leichter, wenn irgendjemand dann ein Bestätigungswort hat. Möchte ich ja nicht ausschließen. Was haben wir noch? Dem Cornelius ist auch ein Engel erschienen und hat gesagt, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Ja, und dann hat er ihm einen Auftrag gegeben, dass er den Petrus, den Simon holen lassen soll, im Hause eines Gerbers am Meer, wohnt er momentan. Und dieser Petrus hat ihm dann das Evangelium gepredigt und der Cornelius wurde errettet. Er war halt einfach ein gottesfürchtiger, gläubiger Mensch. Das heißt aber noch nicht, dass er gerettet war. Er hat zwar gebetet, aber er war noch nicht gerettet. Darum musste ja Petrus kommen und ihm das Evangelium von Jesus predigen, dass er das glauben kann, weil nur diese Predigt, dieser Glaube an diese Predigt vom Kreuz bringt Errettung. Alles andere bringt keine Errettung. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eine Aussage, die ist gültig. Okay, also Rettung bekommt man eben durch den Glauben an Jesus und an sein Evangelium vom Kreuz. Und unser Jesus ist natürlich das optimale Beispiel eines gläubigen Christen, eines Menschen, der gläubig ist. Und Jesus hatte eine hundertprozentige Glaubenssicherheit. Die haben wir oft nicht. Ja, das bringt dich nicht unter Druck, wenn du es nicht hast, aber du kannst daran arbeiten. Wir können da gemeinsam daran arbeiten. Aber Jesus war sich so sicher, dass sein Vater ihn erhört, dass er sogar den Lazarus aus dem Grab herausrufen konnte, in einer Gewissheit, ja, wo man sich dann, wenn man sich das vorstellt, man muss das selber tun, vor dem Grab zu stehen und sagen, Lazarus, oder wie heute der Tote heißt, komm heraus. Er war nicht alleine, es standen auch andere dabei. Das ist dann schon heftig, ne? Und Tatsache ist, der Lazarus kam wieder heraus. Er wurde wieder lebendig und man hat die Grabtücher wieder von ihm abgewickelt und der Lazarus ging nach Hause. Ich vermute mal, der Lazarus war auch ein bisschen durch den Wind. Kann ich mir gut vorstellen. Jesus sagte vorher schon, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. So einen Glauben hat der gute Mann gehabt. Aber ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, hat er gesagt. Er hatte genau das, was wir haben sollten. Ja, aber das war doch Jesus, sagen dann manche Leute. Sicher, Jesus war perfekt, aber Jesus ist unser Vorbild und wir sollen ihm nacheifern, wir sollen immer mehr werden wie er. Darum schauen wir uns diese Dinge einfach an, was Glauben und Gebet ausmacht, dass wir da drin trainiert werden und stark werden, damit wir auch wissen, wenn wir beten, dass wir erhört werden, dass der Herr unser Gebet hört und auch er hört. Darum nehmen wir ja immer wieder diese Gebetsschriftstellen durch, dass Glaube daraus entsteht. Ja, wenn dann Gebete nicht erhört werden, wenn dann alles schief läuft, dann macht es natürlich keinen Glaubenssprung, sondern da geht der Glaube in den Keller. Und das passiert leider oft. Darum arbeiten wir daran, dass es sich umdreht, dass immer mehr Gebete erhört werden, weil dann fängt der Glaube an, wieder emporzuschnellen und auch für andere Gebetsanliegen, die für den Herrn ja nicht zu schwer sind, zur Erfüllung, dass es einfach geschieht. Wir sind als Christen in Christus, das heißt in derselben Stellung, in derselben Position, wie Jesus war, als er auf der Erde war. Wir sind auch Söhne und Töchter Gottes, wir sind auch geliebte Kinder Gottes, wir sind auch Gerechte durch ihn, nicht weil wir so super brav und Gesetz und Gebote halten, sondern weil er uns wegen unseres Glaubens seine Gerechtigkeit übertragen hat. Aber das müssen wir dann glauben, wenn wir ins Gebet gehen. Nicht schon informieren und ablegen, sondern gerade dann, wenn du betest, ist es so wichtig, dass du weißt, wer du bist und zu wem du betest und aus welcher Position heraus. Weil die meisten beten aus der Position des Sünders, des Schwachen, des Ich finde jetzt keinen Ausdruck. So wie, ich habe immer gesagt, wie der Wurm auf Stelzen unterm Teppich kommen sie daher. Ne? Dabei ist es eigentlich gar nicht so. Stell dir vor, wie deine Kinder zu dir kommen, wenn sie was von dir brauchen. Hallo Papa, hallo Mama, dieses und jenes, kannst du mir helfen, kannst du mir das geben? Bitte, ich bitte dich um dieses und jenes. Ja, die kommen doch nicht auf Knien dahergerutscht und haben Angst, hoffentlich schlägt er mich jetzt nicht oder keine Ahnung, was für komische Gedanken Leute haben. Die kommen in einer Freimütigkeit zu ihrem Papa, zu ihrer Mama, weil sie wissen, die haben mich lieb, die geben mir was. Darüber müssen sie nicht einmal nachdenken. Und wir müssen da immer so viel nachdenken, wie und wo und was. Also, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat Jesus einmal gesagt, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Ja, dann kommt nichts rüber, weil wir viel zu kompliziert sind. Jesus sagte, Johannes 16, 26 und 27, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Halleluja. Wir dürfen bitten, nicht er bittet wieder für uns, den Vater, über zwei Ecken rum, so ungefähr. Wir selber dürfen zu unserem himmlischen Papa bitten in seinem Namen. Und warum gibt er uns? Der Vater selbst hat uns lieb. Er liebt uns, weil wir Jesus lieben. Weil wir glauben, dass Jesus der von Gott gesandte Messias und Retter ist. Das ist eigentlich die Aussage dieser zwei Verse. Und wenn du das weißt und glaubst und dir sicher bist, dass dein himmlischer Papa dich liebt, dann hast du eine Basis für deinen Glauben gelegt, der eigentlich ja, wirklich das absolute Fundament ist. Ohne das Bewusstsein, mein Papa liebt mich bedingungslos, steht dein Glaube immer auf wackeligen Beinen. Also wir müssen einfach wieder in ihm vertrauen, dass er uns liebt und auch in unsere Gebete vertrauen, dass er uns hört und er hört. Und dann erfüllt sich das, wie Jakobus 5,16 sagt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und da gibt es eine andere Übersetzung, die sagt in den Jakobus 5,16, ein ernsthaftes Gebet vermag viel. Es macht große Kraft verfügbar. Das gefällt mir immer besonders gut, weil ein ernsthaftes Gebet, nicht so ein, naja, beten wir mal, schauen wir mal, wenn es nichts ist, dann lassen wir beten oder so. Ein ernsthaftes Gebet vermag viel. Es macht große Kraft verfügbar, denn es ist Kraft notwendig für Gebetserhörungen. Irgendwo muss ja die Kraft herkommen, dass sich dies und jenes dementsprechend verändert zu deinem Wohl und zu deinem Guten. Und diese Kraft wird durch dein Glaubensgebet verfügbar. Sie ist da im Geist, aber dein Glaube aktiviert sie für die Lösung deines Problems. Jesus sagte oft zu den Leuten, dein Glaube hat dich geheilt, wenn sie geheilt wurden. Wie die blutflüssige Frau, die hat ihn berührt an der Quaste seines Gewandes. Das war ihr Glaube, sie hat sich das fest vorgenommen. Egal was passiert, da muss ich jetzt hin, wenn ich diesen Jesus anrühre, werde ich geheilt. Die hat ein Risiko auf sich genommen. Wenn sie das gemerkt hätten, dass die eine blutflüssige Frau war, dann hätten sie alle gesagt, oh, die ist unrein. Und dann hätten sie sie gesteinigt. Dieses Risiko hat diese Frau auf sich genommen und hat sich nicht abbringen lassen, hat sich durchgekämpft zu Jesus. Und das tun einfach viele Christen nicht, dass sie sich durchkämpfen zu Jesus. Sie schämen sich oft für Jesus. Sie reden nicht von Jesus. Sie setzen sich lieber einen halben Tag beim Arzt ins Wartezimmer und gehen von einem Arzt zum anderen. Aber sie nehmen sich nicht einmal einen halben Tag oder einen Tag Zeit, zu Jesus durchzudringen. Obwohl er der ist, der jede Krankheit und jedes Gebrechen heilen kann. Obwohl er der ist, der braucht keine Medizin. Er spricht ein Wort, ein Wunder geschieht und du bist einfach geheilt. Aber dann nimmt man sich 5 Minuten Zeit zum Gebet. Hat sich nichts getan, muss ich zum Doktor. Denke mal drüber nach. Jesus sagte zu dieser Frau, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Ja, die hat sofort gemerkt in ihrem Leib, es ist passiert. Sie hat das, wie sie es gemerkt hat, weiß ich nicht, aber sie hat es gemerkt und von der Zeit an war sie halt einfach geheilt. Der Blinde, der Bartimäus, der Blinde auch. Und er kam zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Er fragt ihn sogar noch. Er hätte es eigentlich merken müssen, oder? Dass er blind ist. Das war ja eigentlich damals schon sichtbar. Ich weiß nicht, ob die so Armbinde damals schon gehabt haben. Wahrscheinlich nicht. Aber man hat es gesehen, dass der Blinde blind war. Und trotzdem hat ihn Jesus gefragt, was er ihm tun soll. Ja, hätte auch sein können, dass er gesagt hat, Herr, mir tut mein Knie so weh. Das war Blödsinn, aber... Nein, Jesus wollte vom Bartimäus hören, was sein Glaube ist, was er ihm bittet. Ja, und er sagte, Rabuni, dass ich sehend werde. Ganz einfach. Er hat ihm nicht erklärt, was die Ärzte gesagt haben und warum, dass er blind ist und keine Ahnung, Hinz und Kunst-Stories erzählt. Er hat einfach gesagt, Herr, ich will sehend werden. Weil er zu Jesus durchgekommen ist. Zuerst hatten sie ihn nämlich blockiert. Ja, er hat plötzlich gehört, da geht Jesus vorbei. Und er fing an zu schreien und die Leute haben gesagt, sei ruhig, wir wollen den Jesus hören. Du bist jetzt still, du blinder Brem, also ungefähr. Aber er hat nicht aufgehört. Und Jesus hat gehört, dass da einer ruft, weil Jesus den Ruf des Glaubens hört. Und Jesus hat gesagt, wer ruft mich, bringt ihn her zu mir. Und dann haben sie die Leute auch plötzlich, hey, komm, er will dich, du sollst zu ihm kommen. Und sie haben ihn hingebracht. Und dann hat er ihn gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Rabuni, dass ich sehend werde, war die Antwort. Dann sagt Jesus, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Auch wieder, sogleich, weil sein Glaube, Jesus sagt es, sein Glaube, hat diese Kraft verfügbar gemacht. Hat diese Kraft, die in Jesus war, zur Aktion gebracht, aktiviert. Und das Wunder ist geschehen. Was haben wir noch? O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst, hat Jesus mit seiner Frau gesagt. Und deren Tochter war geheilt von jener Stunde an. Er ist gekommen, für ihre Tochter zu bitten. Ich glaube, das war die Frau, wo gesagt hat, auch die Hunde fressen die Brotkrumen, die unter den Tisch fallen. Weil sie war eine Syrophenizerin und nicht eine Jüdin. Und trotzdem hat sie Glauben aufgebracht, wenn ich zu diesem Jesus durchdringe. Wenn ich diesen Jesus bitte, der Jesus, der kann meine Tochter heilen. Und dieser Glaube hat ausgereicht und die Tochter war gesund. Also wir müssen viel mehr zu Jesus durchdringen. Nicht nur einfach irgendwie, ja, jetzt beten wir mal und dann schauen wir mal. Ha, ha. Und dann funktioniert es nicht und dann kommt Enttäuschung und dann geht der Glaube eigentlich immer mehr zurück als wie nach oben. Jesus ist es, der alles tun kann. Jesus kann dir helfen. Er kann dich heilen und das musst du sehen. Er kann mir helfen. Er kann mich heilen. Ich muss unbedingt zu ihm durch. Koste es, was es wolle. Ja, und die in diesem Glauben gekommen sind, ja, die sich da durchgeboxt haben, die Hindernisse überwunden haben, die den Glauben unterm Strich praktiziert haben, die haben diese Kraft von Jesus gezogen. Jesus hat gesagt, wer hat mich berührt? Da ging Kraft von mir aus. Die Jünger haben gesagt, Herr, so viele Leute sind um dich. Und dann fragst du, wer hat mich berührt? Er hat die Glaubensberührung gemeint. Das macht's aus. Und denk jetzt nicht, oh, mein so großen Glauben bekomme ich doch nie. Dein Glaube muss nur so groß sein wie ein Senfkorn. Aber dein Glaube muss aktiv sein. Wenn ein Senfkorn nicht aktiv ist, dann wird kein Baum draus. Und wenn Senfkorn 20 cm dick wäre und nicht aktiviert würde durch Einpflanzen in den Boden, würde kein Baum draus. Aber ein Senfkorn hat den Glauben, ich werde ein großer Baum. Das hat diesen Glauben hat das Senfkorn in sich. Das ist in diesem Senfkorn angelegt. Und dieser Glaube ist auch in uns angelegt durch die Wiedergeburt. Der Glaube ist da. Der ist in uns. Jeder Mensch hat Glauben. Aber ob es Richtige glaubt oder ob es Falsches ist, das ist der Unterschied. Ja, die einen glauben da, dass, wie sagt man so schön, ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Die anderen glauben, wenn ich diesen Jesus berühre, wenn ich diesen Jesus berühre, wenn ich diesen Jesus erwische, wenn ich den bitte, dann wird er das tun, was ich ihm bitte. Der andere gibt es ja, wenn ich den Jesus erwische, dann sage ich immer meine Meinung. Hat mir auch mal schon jemand erzählt. Ja, wenn, dann sage ich immer meine Meinung und möchte den Jesus da anklagen und zur Schnecke machen, aber da ist er halt einmal falsch dran. Matthäus 21, 22 sagt uns, und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Ja, glaubend begehren, haben wollen von Jesus, werden wir empfangen. Solche Verse sollten wir immer wieder in uns aufnehmen, darüber nachdenken, bekennen und dann auch handeln, dass der Glaube einfach wächst. Denn viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ja. Dein Gebet, das Gebet eines Gerechten. Dein Gebet ist ein Gebet eines Gerechten. Ja. Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt über Gebet, das ein bisschen vernachlässigt ist immer wieder. Glaubst du, dass Gott auch dein Sprachengebet erhört? Oder ist es für dich eigentlich auch nur wegen so ein Geplapper? Was soll das? Keiner versteht's oder so. Aber es nennt sich Gebet, oder? Paulus schreibt zum Beispiel 1. Korinther 14, 14. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Also dein Geist betet zum Vater, ohne dass dein Verstand damit mischt. Das sind komische Laute, möchte ich ja nicht sagen, dass sich das recht schön anhört, vielleicht, kann man sagen, ist eine Ansichtssache, aber der Verstand ist außen vor. Du kannst auch mit dem Verstand beten, dann ist das nicht mit Sprachengebet. Wenn dein Verstand vom Geist inspiriert ist, ist auch gut. Aber der kürzeste Dienstweg ist, wenn dein Geist direkt zum Vater redet in diesen neuen Sprachen. Und ja, der Vater hört es und denkt sich, der kann ja nicht reden, was redet der für ein Zeug daher? Ich verstehe nichts. Nein, der Vater versteht es. Ja, der versteht es. Und wenn dein Verstand es nicht versteht und die anderen Leute es nicht verstehen und der Teufel auch nicht versteht, was ja ganz toll ist, aber Gott versteht es, weil es vom Heiligen Geist, der in dir ist, inspiriert ist. Und so ein Gebet kann gar nicht falsch sein, weil es vom Heiligen Geist inspiriert ist. Oder möchte man sagen, der Heilige Geist hat mich falsch inspiriert. Ja, dann wäre es ein anderer Geist, dann wäre es nicht der Heilige Geist. Aber das Gebet, das aus deinem Geist kommt, inspiriert vom Heiligen Geist, das wird hundertprozentig erhört. Das kann nicht falsch sein. Das kann nicht sein, dass der Vater dann sagt, nein, das kann ich dir jetzt nicht geben, das ist nicht mein Wille. Und du hast im Sprachen für die Sache gebetet. Das gibt es nicht. Da würde der Vater sich selber in Form des Heiligen Geistes als falsch darstellen. Ja, das geht nicht. Der Paulus schreibt 1. Korinther 14, 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Geheimnisse, verborgene Sachen, die man nicht kennt, die man nicht weiß, aber der Geist weiß es. Ja, wir mit unserem beschränkten Verstand, wir wissen vieles nicht. Darum haben wir ja den Vorteil, dass uns der Herr den Heiligen Geist gegeben hat, der alles weiß. Und der ist unser Helfer und deshalb sollen wir in diesen Sprachen beten und reden und sogar viel das tun. Er schreibt in Römer 8, 26, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also unaussprechliche Seufzer, eben dieses Sprachengebet, das man nicht versteht, Und dann nimmt sich der Geist Gottes unserer irdischen, fleischlichen Schwachheit an. Weil manchmal weiß man einfach nicht, wie soll man für eine Situation bitten. Es ist mir zu hoch, ich sehe keine Lösung, ich sehe keinen Ausweg, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und da hilft uns einfach der Geist, der verwendet sich für uns eben in diesem Sprachengebet. Also vernachlässige das Beten in Sprachen nicht. Es ist eine so wertvolle Gabe, die Gott an seine Kinder da ausgeteilt hat und die so sträflich vernachlässigt wird. Und obendrein wird dein Geist aktiviert und wird dein Geist stark gemacht und trainiert, sodass du auch mit dem Verstand viel eher und leichter vom Geist inspiriert werden kannst und richtig betest oder weißt, was Sache ist oder erkennst, wo der Feind dir da eine Falle gestellt hat. Und damit du nicht in die Grube fällst, gibt dir der Geist Licht, wie du deinen nächsten Schritt vorwärts gehen sollst, zum Beispiel. Ja, das ist, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg, heißt es im, glaube ich, im Psalm oder in Sprüchen. Und wenn der Herr dir ein Wort gibt, dann gibt dir dieses Wort Licht für deinen nächsten Schritt, damit du nicht eben fällst, in die Grube fällst oder in den Fettnäpfchen tappst oder groben Fehler machst. Also leg auch Glauben in dein Sprachengebet hinein, dass nicht tatsächlich zu einem Geplapper wird. Denk einmal darüber nach, wenn du in Sprachen betest, hey, ich bete ja zu meinem Papa im Himmel und ich bete genau das Richtige. Und er hört es und er hört es, weil es nicht falsch ist. Also ich mache das oft so, wenn ich für eine Sache gebetet habe, dann sage ich, Heiliger Geist, hilf mir, ich will jetzt da in deiner Sprache beten, in Zungen beten, in der Sache, damit genau das Richtige da rauskommt oder dass ich erkennen kann, um was es geht, um wo geht's lang. Und dann betet man halt einmal Zeit in Sprachen. Ja, muss man sich halt einmal Zeit nehmen dafür. Man nimmt sich oft Zeit für stundenlang im Fernsehen zu schauen oder sonst irgendein Zeug zu machen. Aber fürs Gebet hat man dann bloß eine, zwei Minuten. Das ist halt einfach falsch rum. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Alle sollen wir das tun. Ja, das ist ein Wunsch des Paulus. Es ist keiner verpflichtet, das muss ja keiner. Und wenn jemand sagt, nein, ich will nicht in Sprachen beten, da schäme ich mich, wenn ich so blöde Worte da daherbringe. Bitte, das ist keine Pflicht, aber es wäre dumm, wenn man so eine tolle Gabe hat, dass man sie nicht nutzt. Paulus schreibt, 1. Korinther 14, 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Ja, er redet mehr, es gibt keinen, der mehr in Sprachen betet als er. Da ist keiner dabei. Und es war wichtig für den Paulus. Der Paulus war unter Dauerfeuer vom Feind. Der Feind wollte unbedingt verhindern, dass dieser Paulus dieses wunderbare Evangelium der Gnade verbreitet. Und dann ist er eingesperrt worden, ist einmal geschlagen worden, ist gesteinigt worden, ist was weiß ich, was alles getan haben mit ihm. Aber er hat immer wieder Oberwasser bekommen. Einmal war er so weit, dass er am Leben verzweifelt ist und meint hat, jetzt muss er sterben. Aber der Herr hat ihn wieder herausgeholt. Und ich glaube, dass eine Hauptsache das war, dass er eben so viel in Sprachen gebetet hat. Das hat ihn immer wieder freigesetzt, weil das den Geist freisetzt. Weil das ja, die Kraft verfügbar macht, die der Heilige Geist einfach da hat. Also betet in Sprachen. Da sagt der Paulus noch, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Also hindert es nicht. Es gibt Gemeinden, da wird es mehr oder weniger verboten, weil es vom Teufel sein könnte. Ja, Himmel. Dann lesen die Leute nicht in der Bibel, zumindest nicht im Neuen Testament. Hindert das Reden in Sprachen nicht. Betet mehr als alle anderen. Das sind die Anweisungen, die hier in meiner Bibel stehen. So, das wollte ich auch noch gesagt haben. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Schluss noch. Diese paar Verse aus Matthäus Kapitel 7, ab Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird unser himmlischer Papa, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist ein Vers, ja, der überspannt jetzt diese ganze Predigt. Ein guter Vater gibt seinen Kindern gute Gaben. Und er ist der beste Vater und er gibt gute Gaben. Er gibt seinen Kindern gute Gaben. Und warum denken wir oft, ob er mir es jetzt gibt, ob er überhaupt will, ob er mich überhaupt hört? Das letzte Mal hat es auch nicht geklappt. Ich weiß nicht so recht. Ja, dann klappt es auch nicht. Wir müssen unseren Glauben wieder auf das Wort fokussieren und nicht irgendwo im Gesetz oder in alttestamentlichen Dingen umherschweifen lassen, weil das nützt uns nichts. Ja, da weißt du zwar viel, was da früher war und was für Vorschriften das gegeben hat und was mit Israel und die ganze Geschichte, ja, da gibt es studierte Leute drüber, wissen alles, aber sie haben keinen Glauben an die Dinge im Neuen Testament. Das ist eigentlich total verkehrt rum. Ja, da, was da ist, ich habe erst etwas gehört, ich mag es ja gar nicht erzählen, was die alles versuchen da, einen Tempel wieder aufzubauen und alles Mögliche. Ich verstehe es nicht, weil ich lese im Neuen Testament und da ist alles erledigt durch das Opfer von Jesus. Unser Vater ist gut und gibt seinen Kindern gute Gaben. Und dafür wollen wir ihn jetzt einfach loben und preisen. Seid ihr mit dabei, oder? Danke, Jesus. Und ich spreche jetzt den Segen aus über alle, die heute hier dabei sind, über unsere ganze Gottes-Gut-Gemeinschaft. Spreche deinen Segen aus, den Segen Abrahams, unser Erbteil in Christus Jesus. Spreche Segen aus in allen Bereichen. Empfangt ihn, empfangt aus der Fülle Gottes, empfangt aus der Fülle Christi, empfangt aus der Fülle des Herrn. Denn in ihm sind wir zur Fülle gebracht. In ihm sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Empfangt gerade jetzt. Empfangt es gerade jetzt. Seid Gesegnete des Herrn. Seid Gesegnete des Herrn. Sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird. Halleluja. Und ich sage, es wird uns gut gehen, weil wir die Gerechten Gottes sind. Sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird. Halleluja. Danke, Jesus. Und Amen, Amen, Amen. Ehre sei dem Lamm. Ehre sei unserem König. Ehre sei Jesus.